Nelson Mandela, der Löwe der Freiheit, von der Saku Ikeda. Das Lächeln von Nelson Mandela ist etwas ganz Besonderes. Es ist voller Aufrichtigkeit und Sanftheit. In seinem Gesicht gibt es nicht einen einzigen kalten oder verhärteten Zug. Und trotzdem spiegelt es die Überzeugungen und die Charakterstärke eines Mannes wider, der sein Volk in die Freiheit geführt hat. Mandela war voller Zuversicht, als wir uns an einem Nachmittag im Juli 1995 in Tokio trafen. Es war unsere zweite Begegnung nach etwa 5 Jahren. 1994 war er zum Präsidenten Südafrikas gewählt worden. Er schien im Laufe der Zeit stärker und weiser geworden zu sein, so wie ein mächtiger und tief verwurzelter Baum, der unaufhörlich weiter wächst. Er war der lebende Beweis dafür, dass sich die wahre Größe eines Menschen in der Ausübung eines hohen Amtes zeigt. Der Schwerverbrecher, der 27 Jahre lang wegen Hochverrats inhaftiert gewesen war, war aus dem Gefängnis gekommen, um Präsident seines Landes zu werden. Er war ein Sinnbild dafür, dass die Gerechtigkeit, die so viele Jahrzehnte weggesperrt worden war, endlich wieder die Oberhand in Südafrika gewonnen hatte. Während unseres ganzen Gesprächs ließen sein Humor und sein Lächeln nicht nach. Selbst im Gefängnis war er ein Meister darin gewesen, seine Mitinsassen mit Humor bei Laune zu halten. Die Intensität und das Ausmaß seines Kampfes übersteigen jede Vorstellungskraft. Seine Haft zog sich über mehr als 10.000 Tage hin. Er selbst formulierte es einmal so: Die Gefängnisse in Südafrika hatten zum Ziel, uns zu lähmen, so dass wir nie wieder die Kraft und den Mut finden sollten, für unsere Ideale aufzustehen. Die Gefängnisuniformen auf Robben Island, Südafrikas berüchtigtem Hochsicherheitsgefängnis für politische Gefangene, waren bewusst gewählt, um die Inhaftierten ihrer Würde zu berauben. So erhielten einige viel zu große und zu weite Kleidung, während andere sich in so kleine Größen zwängen mussten, dass sie darin aussahen wie Kinder. Das Essen war ungenießbar und das Bettzeug, hauchdünne Decken, bot kaum Schutz gegen die bittere Winterkälte. Die Gefangenen wurden vor dem Morgengrauen geweckt, um einen langen Tag harter Zwangsarbeit zu verrichten, die manchmal auch den Bau ihrer eigenen Gefängniszellen bedeutete. Zurück in seiner Isolierzelle, in der man von Wand zu Wand kaum 3 Schritte gehen konnte, verging die Zeit so quälend langsam, dass Mandela, wie er sich erinnerte, 1 Stunde wie ein Jahr vorkam. Trotz dieser schrecklichen Umstände gelang es Mandela, zu studieren. Er ermutigte die anderen Häftlinge, ihr Wissen miteinander zu teilen und gemeinsam ihre Ideen zu diskutieren. Heimlich wurden Vorlesungen organisiert und das Gefängnis wurde später als Mandela-Universität bekannt. Mandela ließ niemals in seinen Bemühungen nach, fehlgeleitete Sichtweisen richtigzustellen und unter den Menschen um ihn herum nach Verbündeten zu suchen. Letztendlich zollten ihm sogar die Wärter Respekt für seinen unbeugsamen Geist. Die bei weitem grausamste Folter, die er zu ertragen hatte, war, dass er seiner Familie in keiner Weise zu Hilfe kommen oder sie vor den ständigen Drangsalierungen durch die Behörden schützen konnte. Das Zuhause der Familie wurde in Brand gesetzt und seine Frau wurde immer wieder schikaniert, inhaftiert und brutal verhört. Mandela erfuhr im Gefängnis, dass seine Mutter an einem Herzinfarkt gestorben war. Die Vorstellung, dass sie aus Sorge um seine Sicherheit starb, die Sorge, die sie all die langen Jahre seines Kampfes für Freiheit und Würde mit sich getragen hatte, erfüllte ihn mit tiefem Schmerz. Kurze Zeit später teilte man ihm mit, dass sein ältester Sohn unter äußerst fragwürdigen Umständen angeblich bei einem Autounfall ums Leben gekommen war. Diese Nachricht war selbst für Nelson Mandela zu viel. Er trauerte die ganze Nacht über allein. Trotz alledem weigerte er sich, die Hoffnung aufzugeben. 1978, als er bereits 16 Jahre lang inhaftiert war, konnte er endlich seine Tochter Zeni von Angesicht zu Angesicht sehen. Sie hatte einen Prinzen aus Swasiland geheiratet und durch den damit einhergehenden Diplomatenstatus das Privileg eines Treffens erlangt, ohne die dicken Mauern und das Sicherheitsglas, die sie bis dahin getrennt hatten. Zeni brachte ihre neugeborene Tochter mit. Als er seine Tochter umarmte, wurde Mandela von seinen Emotionen überwältigt. Das letzte Mal, als er sie umarmt hatte, war seine Tochter noch so klein wie der Säugling, den sie nun mitgebracht hatte. Während des Besuchs hielt er seine Enkelin in den Armen. Später schrieb er: Ein neugeborenes Baby, so zart und verletzlich mit meinen rauen Händen zu halten, Hände, die viel zu lange nur Spitzhacke und Schaufel halten durften, war eine tiefgreifende Freude. Ich glaube nicht, dass ein Mann jemals glücklicher darüber war, ein Baby zu halten, als ich an diesem Tag. Zenny bat ihn, dem Kind einen Namen zu geben. Er entschied sich für Sasive, Hoffnung. Hoffnung war seine ständige Begleiterin, die Freundin, die über die langen Jahre im Gefängnis treu an seiner Seite geblieben war. Der Anblick seiner Enkelin ließ ihn an die Zukunft denken. Wenn das Mädchen erwachsen sein würde, würde die Apartheid nur noch eine entfernte Erinnerung sein in einem Land, das nicht von Weißen oder Schwarzen regiert werden würde, sondern in dem alle Menschen gleichberechtigt und in Harmonie leben würden. Er stellte sich vor, wie Sasive und ihre Generation stolz und ohne Angst unter der Sonne der Freiheit lebten. Diese Gedanken gingen ihm durch den Kopf, als er das Baby Hoffnung nannte. Als Präsident Mandela und ich uns 1990 das erste Mal trafen, schlug ich eine Reihe von Programmen vor, um die japanische Öffentlichkeit über die Apartheid zu informieren und Bildung in Südafrika zu fördern. Präsident Mandela nahm diesen Vorschlag mit großer Freude an. Sein Sekretär Ismail Meer erklärte, dieses Angebot eines kulturellen Austausches stelle eine begrüßenswerte Anerkennung der Afrikaner als Menschen dar. Dies, so sagte er, sei ihnen in Südafrika so lange verwehrt worden. Stattdessen wurden sie gedemütigt, indem man sie zwang, sich als Schwarze registrieren zu lassen. Seine Worte rückten das Leid, das sie ertragen mussten, schmerzlich in mein Bewusstsein. Die Tendenz, Menschen in eine Schublade zu stecken, gibt es nicht nur in Südafrika. Solche Vorurteile sind die Ursache für Menschenrechtsverletzungen auf der ganzen Welt. Indem wir Menschen in Kategorien einordnen, verkümmert unsere Fähigkeit, ihre Gedanken und Gefühle nachzuvollziehen. Wir können uns nicht mehr in sie hineinversetzen. Wir hören auf, sie als Individuen und Mitmenschen wahrzunehmen. Sie stehen direkt vor uns, aber wir sehen sie nicht mehr. Afrika ist kein dunkler Kontinent. Die Dunkelheit brachten europäische Kolonialisten von außen. Afrika ist auch kein armer Kontinent. Es wurde durch Habgier und Ausbeutung arm gemacht. Es ist nicht unterentwickelt. Seine natürliche Entwicklung wurde beeinträchtigt, wie eine Person beeinträchtigt ist, deren Arme und Beine abgetrennt wurden. Im Wissen um diese Geschichte ist es die Weltgemeinschaft Afrika schuldig, diesen Kontinent in einem gemeinsamen Kraftakt von einem Kontinent des größten Leides in einen Kontinent des größten Glücks zu verwandeln. Denn dort leiden Mitglieder unserer Menschenfamilie. Sie kämpfen um ihre Menschenwürde. Der Kampf ist mein Leben. Getreu dieser Überzeugung verwandelte Mandela 1962 sogar den Gerichtssaal, in dem ihm der Prozess gemacht wurde, mit beherzten Ideen und wortgewandten Appellen für Gerechtigkeit, in einen Schauplatz seines Kampfes. Er stand vor dem Richter und forderte die Ausweitung des Wahlrechts auf alle Südafrikanerinnen und Südafrikaner. Er erklärte: Ich sehe mich weder rechtlich noch moralisch zur Einhaltung von Gesetzen verpflichtet, die von einem Parlament verabschiedet wurden, in dem es keine Vertretung für mich gibt. Selbst von seiner Gefängniszelle aus inspirierte Mandela die Menschen in Südafrika immer wieder aufs Neue. Obwohl er nicht mit ihnen kommunizieren konnte, war schon seine bloße Existenz eine Quelle der Hoffnung. Die Sonne scheint hell, egal wie viele Wolken sich vor sie schieben. Die Weltgemeinschaft brachte ihre Abscheu gegenüber der Apartheid und ihre Unterstützung für diejenigen, die gegen sie Widerstand leisteten, durch wirtschaftliche Sanktionen oder den Boykott kultureller und sportlicher Veranstaltungen zum Ausdruck. Unter diesem Druck bot die südafrikanische Regierung Nelson Mandela mehrfach eine vorzeitige Entlassung an. Mandela wies dieses Angebot grundsätzlich zurück, da es die Integrität der Anti-Apartheid-Bewegung in Frage gestellt hätte. Er lehnte es ab, seine eigene Freiheit in Betracht zu ziehen, solange Teile der Bevölkerung weiterhin unterdrückt würden. In seinen Augen war das ganze Land ein Gefängnis. Am Tag seiner Freilassung, dem 11. Februar 1990, nahm er an einer Kundgebung in Kapstadt teil. Auf die stürmische Begeisterung der Menge reagierte er mit folgenden Worten: Ich stehe nicht als Prophet, sondern als demütiger Diener vor euch, dem Volk. Eure unermüdlichen und heroischen Opfer haben es möglich gemacht, dass ich heute hier sein kann. Deshalb lege ich die verbleibenden Jahre meines Lebens in eure Hände. Präsident Mandela träumte von einem Land, das nicht von Schwarzen oder Weißen regiert wird. Er träumte von einer Regenbogennation, in der alle Menschen gleich behandelt werden. Er sagte: Es ist ein Ideal, für das ich lebe und das ich zu erreichen hoffe. Und wenn es sein muss, ist es ein Ideal, für das ich auch zu sterben bereit bin. Die ersten rassenunabhängigen Wahlen in Südafrika, an denen alle Bürgerinnen und Bürger teilnehmen konnten, fanden im April 1994 statt. Auf dem Weg zur Wahlkabine kamen Nelson Mandela all jene in den Sinn, die auf dem Weg zur Freiheit ihr Leben gelassen hatten, einer nach dem anderen. Männer, Frauen und Kinder, die ihr Leben gegeben hatten, damit er und seine südafrikanischen Landsleute nun an diesem Punkt stehen konnten. An diesem 27. April ging ich nicht allein zur Wahl. Ich gab meine Stimme mit all diesen Menschen zusammen ab. Niemand kann uns die Tiefe der Bedeutung von Freiheit besser näher bringen als dieser Mann, der sein halbes Erwachsenenleben im Gefängnis verbracht hat. Das Wesen der Freiheit liegt in einer unerschütterlichen Überzeugung. Nur diejenigen, die ihren Überzeugungen treu bleiben, und deren Glaube sie befähigt, über Einschränkungen durch jedwede Umstände hinauszuwachsen, sind wahrhaft frei. Wie Präsident Mandela sagte: Frei zu sein bedeutet nicht nur das Ablegen seiner eigenen Ketten, sondern so zu leben, dass man die Freiheit der anderen respektiert und stärkt. Präsident Mandelas Kampf für das Ende der Apartheid, sein Kampf für die Rechte aller Menschen, ist in Wahrheit der Kampf der gesamten Menschheit. Es ist ein Kampf für die Würde des Menschen als solche.